Ja, wir haben für diesen Gottesdienst ein Thema festgelegt, ganz bewusst, nämlich wo finde ich echte Lebensfreude? Wir haben ja gerade eine Zeit hinter uns in den letzten Wochen, in der die Menschen in einer bestimmten Weise versucht haben, Freude zu suchen, zu finden, zu leben. Und wir müssen uns fragen, ob in dieser Faschingszeit, Karnevalszeit, wie sie genannt wird, Fasnachtszeit, wirklich die echte Lebensfreude gefunden werden kann. Und ich möchte gerne heute Morgen einen Abschnitt lesen aus dem Neuen Testament, aus dem Lukasevangelium, Kapitel 15. Eine sehr bekannte Geschichte, vielleicht eine der bekanntesten der ganzen Bibel. Und doch ist sie mir vor kurzem in unserem Hausbibelkreis neu wichtig geworden. Wir wollen sie heute Morgen lesen und hören darauf, als wäre es zum ersten Mal. Lukas 15 von Vers 11 ab. Das Gleichnis von dem liebenden Vater oder von den verlorenen Söhnen. Jesus sprach aber: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Acker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber in sich ging, sprach er: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, und sie haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Sklaven herbei und erkundigte sich, was das wäre. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Es geziemte sich aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Wo finde ich echte Lebensfreude? In einem Lied heißt es: Freude ist etwas, was man nicht kaufen kann. Sie liegt nicht auf der Straße umsonst für jedermann. Die Freude wird begehrt von jung und alt. Ein Leben ohne Freude ist sinnlos und ist kalt. Aber genau das ist der Zustand der allermeisten Menschen. Sie leben ein Leben ohne Freude. Wissen Sie, wie ein Leben ohne Freude beginnt? Wenn ein Mensch in der Haltung der Rebellion den Vater verlässt. Das ist schon so beim irdischen Vater, aber das trifft noch 100-mal mehr zu auf den himmlischen Vater. Schauen Sie, der Sohn hatte es zu Hause so gut. Er hatte Essen und Trinken, er hatte Arbeit, er hatte Freunde, er hatte einen Bruder. Aber vor allem hatte er die Liebe und die Geborgenheit des Elternhauses. Der Vater liebte den Sohn und wollte nichts mehr für ihn als wie Lebensfreude und Lebensglück. Doch der junge Mann rebellierte gegen die Liebe des Vaters. Ihm war es zu Hause zu muffig und zu eng. Er wollte raus, er wollte etwas vom Leben haben. Er hatte Angst, etwas zu verpassen. Es zog ihn mächtig fort. Eines Tages klopft er mit der Faust auf den Tisch. Gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Gib mir. So spricht der Sohn zum Vater, so spricht ein junger Mann zu seinem Mädchen. Gib mir. So spricht der Arbeitgeber zum Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer zum Arbeitgeber. Das ist die Sprache in dieser Welt. Gib mir! Rück die Knete raus, Alter! Was für eine herzlose Forderung! Ohne ein Wort der Liebe und des Dankes forderte er sein Erbteil. Und dann schnürte er sein Bündel und zog ferne über Land. Oh, wie oft hat sich dieser Vorgang seither wiederholt. Er zog fern über Land. 20 Jahre zurück war es auch meine Lebensgeschichte. Es zog mich fort von den Eltern, die mir auch viel, viel Liebe erwiesen hatten, es nur gut mit mir gemeint hatten. Aber ich konnte das damals nicht richtig erkennen. Ich war geblendet, ich sah alles anders und es zog mich fort, fern über Land. Nach Frankreich, nach Holland, nach Afrika hinunter. Es zog mich fern über Land. Offenbar zog dieser Mann außerhalb des Landes Israel. Wir können das im Text erkennen, denn in Israel galten Schweine als unrein. In Israel gab es keine Schweinezüchter. Im Ausland war das normal. Und er ging dorthin, wo es Schweine gab, ins Ausland, weit weg aus den Grenzen Israels hinaus, wo die Gebote Gottes, das Gesetz Gottes, die Ordnungen Gottes das Leben bestimmten, das alles wollte er hinter sich lassen. Ein Ausleger der Heiligen Schrift, es ist Wilhelm Busch gewesen, er sagte, er zog dahin, wo der Unterschied zwischen rein und unrein aufgehoben war. Da konnten junge Leute vor der Ehe zusammenleben und keiner dachte sich was dabei. Da konnte man lügen und es galt als schlau. Da konnte man streiten und fluchen, wie man wollte. Der Unterschied zwischen rein und unrein war aufgehoben. Da zog es ihn hin. So zog er weg, immer weiter weg vom liebenden Vater, immer mehr hinein in Sünde und Schuld. Er verprasste sein Gut, das braucht hier nicht weiter beschrieben zu werden. Das wissen wir alle, wie das geht. Wir wissen alle, wie man sein Geld rausschmeißen kann. Alkohol, Glücksspiel und so weiter. Jede Menge Lustigkeiten, aber kein bisschen echte Lebensfreude. Dass wir doch das heute Morgen unterscheiden lernten, was Lustigkeiten sind in dieser Welt und was echte Freude ist. Da liegen Meilen dazwischen. Ist es nicht heute auch bei uns ähnlich, weil die Menschen so vielen Vergnügungen nachjagen, deshalb haben sie so wenig Freude. Es dauerte nicht lange, da waren die Taschen leer. Die Freunde, die er vielleicht über Monate ausgehalten hatte, ließen ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Und dann sehen wir sehr deutlich, wie ein Leben fern von Gott und damit ohne Freude aussieht. Jesus hat das hier meisterhaft beschrieben. Kein Mensch könnte das so beschreiben. Es ist ein Leben im Hunger. Es heißt hier, und er fing an, Not zu leiden. Da kann man volle Kühlschränke haben und ein volles Bankkonto. Aber wenn das Herz leer ist, führt man ein Leben im Hunger. Hunger nach Frieden, Hunger nach Vergebung, Hunger nach Sinnerfüllung, Hunger nach Geld, Hunger nach Leben, nach Geborgenheit, nach Liebe. Ob wir hier heute Morgen auch mitten im Land des Wohlstands hungrige Leute unter uns haben. Ein Leben fern von Gott ist vielleicht auch bei aller äußeren Christlichkeit ein Leben in der Erniedrigung. Es heißt hier, er ging hin und hängte sich an einen Bürger desselben Landes. Er hängte sich an einen Menschen. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Da saß er nun mit langem Gesicht bei den grunzenden Schweinen. Die gekünstelte Faschingsfreude der vergangenen Monate war längst weg. Trauer, Schmerz, Wut und Zorn erfüllten sein Herz. Über die Freunde, die ihn hatten sitzen lassen, aber jemand hat gesagt, wer die Liebe Gottes verschmäht, der muss die Kälte der Menschen erfahren. Darf ich das nochmal sagen? Wer die Liebe Gottes verschmäht, der muss die Kälte der Menschen erfahren. Und wer Gottes Freude verachtet, der muss den Jammer und das Herzeleid dieser Welt kennenlernen. Gott sagt einmal durch den Propheten Jeremia das erschütternde Wort zu seinem Volk Israel. Du musst inne werden, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten. Das bringt Jammer und Herzeleid. Wenn wir den Brunnen des Lebens, die Quelle des Lebens verlassen und uns irgendwo an löchrigen, abgestandenen Zisternen nähern wollen. Ein Leben fern von Gott ist auch ein Leben in der Einsamkeit. Er begehrte seinen Bauch mit Schweinefutter zu füllen und niemand gab es ihm. Niemand. Meine lieben Freunde, ein Leben ohne Gott macht furchtbar einsam. Vielleicht hast du deine Stammtischbrüder und Disco-Freunde eine Weile gehabt, aber warte nur, wenn dein Geld weg ist. Oder du in andere Schwierigkeiten kommst, dann sitzt du ganz alleine da. Vielleicht hast du deine sexuellen Freuden eine Zeit lang gehabt, aber wenn du nicht mehr attraktiv genug bist, dann lässt dich dein Liebhaber genauso sitzen, wie er zuvor seine Ehefrau sitzen hat lassen. Die Bibel hat einfach recht. Ohne Gott heißt im Hunger leben, in der Erniedrigung leben, in der Einsamkeit leben. In einem solchen Dasein kann keine Freude sein. Kann es sein, dass wir jemanden unter uns haben, der sich in diesem trostlosen Zustand befindet? Dann möchte ich hier an dieser Stelle schon ausrufen. Jesus schenkt Freude, Freude, die nie vergeht. Drum such ihn heute, ehe es zu spät. Nun haben wir über diesen davongelaufenen Sohn gesprochen, der am Ende stinkend und zerlumpt bei den Säuen saß. Vielleicht sagen aber jetzt eine ganze Reihe unter uns, was hat das mit mir zu tun? Ich bin nicht davongelaufen. Ich bin ein anständiger Bürger. Ich habe mir nichts groß zu Schulden kommen lassen. Mit mir muss Gott eigentlich zufrieden sein. Aber dann wollen wir nicht vergessen, dass Jesus Christus hier noch von einem älteren Sohn spricht. Und dem fehlte ebenfalls die Freude. Er war nicht wie sein jüngerer Bruder vom Vater weggelaufen. Er hatte nicht sein Erbteil mit Dirnen verschleudert. Nein, er war immer zu Hause geblieben und hatte treu seine Pflicht getan. Trotzdem lebte er ein Leben ohne Freude. Wissen Sie, woran man das erkennt? als er vom Feld nach Hause kam und das fröhliche Singen im Vaterhaus hörte, da wollte er nicht hineingehen. Und als der Vater ihn bat, da antwortete er, »Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre.« An der Stelle müssen wir mal genau hinschauen. Er redet seinen Vater nicht mit dem Wort Vater an. So ist das nun mal. Der unbekehrte Mensch, der sagt vielleicht Gott oder Herr Gott, aber nicht Vater, höchstens wenn er mal das Vaterunser runterplappert. Aber so in der vertrauten Beziehung zu Gott lebt ein unerretteter Mensch nicht. Diese innige Vaterbeziehung zu Gott kennen nur wirkliche Christen. Menschen, die Vergebung ihrer Schuld erfahren haben, die in dieser ganz persönlichen Beziehung leben mit Gott auf Du und Du. Durch Jesus Christus, der Herr geworden ist in ihrem Leben. Kennst du das? Bist du ein Kind Gottes? Dann sagt der ältere Sohn, so viele Jahre diene ich dir. Weißt du, so spricht kein wiedergeborener Christ. Der sagt höchstens umgekehrt, Herr Jesus, so viele Jahre dienst du mir bereits. Du hast mich am Kreuz erlöst und du wäschst mich jeden Tag neu rein von meiner Schuld. Merkst du den Unterschied? Ein Christ spricht ganz anders. Der sagt so nicht, schon so viele Jahre diene ich dir. Der ältere Sohn fährt fort, ich habe dein Gebot nie übertreten. Das ist die eindeutige Sprache des selbstgerechten Menschen. Der jüngere Sohn war ungerecht, das ist schlimm. Aber der ältere Sohn war selbstgerecht, das ist noch schlimmer. Wenn Menschen selbstgerecht sind und sagen, Vater, ich habe dein Gebot nie übertreten, mir kann keiner was nachsagen. Ich tue recht und scheue niemand. Wenn heute Morgen freudelose Menschen hier sitzen, die vielleicht ein äußerlich gutbürgerliches Leben führen, dann liegt der Grund ihrer Freudlosigkeit vielleicht genau an der Stelle. Selbstgerechtigkeit. Dann geht es ihnen wie dem älteren Sohn. Äußerlich vielleicht nicht vom Vater weggelaufen, nie in der Gosse gelegen. Nie irgendwie ganz aus der Bahn gekommen, aber innerlich meilenweit vom Vater entfernt. Gott wohnt nicht in selbstzufriedenen, selbstgerechten Herzen. Die Bibel sagt, er wohnt in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen Herzen sind, zerbrochenen Herzens, denen ihre Selbstgerechtigkeit und auch ihre Selbstmächtigkeit zerbrochen ist, die zu Schanden geworden sind an sich selbst, die in sich keine moralische Qualität mehr finden, Gott zu genügen und Gott wohlgefällig leben zu können. Die wissen, das kann man nicht, mit einem Wort, die Sünder geworden sind. Wissen Sie, Jesus kommt nur in Sünderherzen hinein. Wenn wir die Evangelien lesen, dann werden wir feststellen, er konnte an Tausenden vorübergehen, an Tausenden, die selbstgerecht waren. Aber wenn irgendwo ein Mensch war, der in seinem Herzen ehrlich war und wusste, er kann vor Gott nicht bestehen mit seinem Leben und der sich ausstreckte nach einem Heiland, nach einem Erlöser, nach einem Retter, der rief, Jesus, erbarme dich, dann konnte ihn niemand aufhalten, niemand, auch die Jünger nicht. Dann ging er hin zu diesem Menschen und versöhnte ihn mit Gott. Das ist Jesus. So ist er. Dann macht dieser Ältere dem Vater einen handfesten Vorwurf und sagt, du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Offensichtlich dachte er, dass man nur beim Essen und Trinken und Feiern fröhlich sein kann. Der hätte wahrscheinlich keine Faschingsfeste ausgelassen. Und noch etwas zeigt uns an, dass auch dieser ältere Sohn ein Verlorener war. Er wurde zornig und wollte nicht hineingehen. So ist der natürliche, selbstgerechte Mensch. Er will nicht ins Reich Gottes hineingehen, denn das Reich Gottes ist ein Reich der Gnade. Da kommen nur begnadigte Sünder hinein. Und er konnte sich nicht freuen, dass sein Bruder errettet war. Und auch heute selbstgerechte Menschen können sich nicht darüber freuen, wenn ein Sünder umkehrt und die Gnade findet. Dann ist ihnen das unter Umständen sogar ein Ärgernis. Sehen Sie, dass dieser Ältere genauso fern von Gott war wie sein Bruder, der bei den Schweinen gesessen hatte? Ich habe in den letzten 15 Jahren Menschen beobachtet und habe gemerkt, dass diese Wahrheit, die ich gerade in den letzten Minuten versucht habe zu entfalten, nur sehr, sehr ungern gehört und angenommen wird. Das leuchtet uns einfach nicht ein. Das will uns nicht die Kehle runter, das sträubt sich alles. Aber in Gottes Augen ist ein christlich-religiöser Mensch, der in jedem Gottesdienst sitzt, unter Umständen genauso weit weg wie ein Punker auf dem Mannheimer Paradeplatz mit violett-grün gefärbten Haaren und anderen Dingen. Der fromme Saulus von Tarsus, er war genauso weit weg von Gott wie der Halsabschneider Zachäus. Ob eine Blume zertreten im Staub liegt oder ob sie in einer schönen Vase prangt, beide Blumen sind dem Tod gleich verfallen, weil sie von der Wurzel getrennt sind. Wer Jesus nicht als seinen persönlichen Erretter kennt, ist in Gottes Augen ein verlorener Sohn oder eine verlorene Tochter, ganz gleich wie er äußerlich dasteht. Meine bange Frage heute Morgen lautet: Wer von uns gleicht dem älteren Sohn? Wer von uns ist noch kein Sünder in seinen Augen und braucht noch keine Gnade und will nicht hineingehen in das Reich der Gnade? Gott weiß es, ich weiß es nicht. Aber das eine ist doch hoffentlich deutlich geworden: Sowohl ein Leben in offenkundiger Sünde als auch ein Leben in biederer Selbstgerechtigkeit ist ein Leben ohne echte Freude. Allenfalls Lustigkeiten, aber kein Gramm echter Lebensfreude. Wollen wir uns in dem nächsten Teil Gedanken machen über den Weg zur Freude? Ich musste jetzt länger dafür verwenden, diese beiden Söhne zu beschreiben. Aber jetzt kommt das Eigentliche. Der Weg zur Freude. Wie finde ich echte Lebensfreude? Unsere Väter haben diesen Weg mit 4 Stichworten beschrieben. Einkehr. Da schlug er in sich. Solange ein Mensch noch um sich schlägt, kann Gott ihm nicht helfen. Sagen Sie nicht, meine Eltern sind schuld. Mein Mann ist schuld, meine Frau ist schuld, mein Chef ist schuld, mein Nachbar ist schuld, die Politiker sind schuld, die Religion ist schuld, die Gesellschaft ist schuld. Solange ein Mensch diesen Ansatz hat, ist er dabei, um sich zu schlagen und hat noch nicht begriffen, da drin stimmt's nicht, da ich bin schuld. Natürlich leben wir immer in einer Verquickung von Umständen und allem, Erziehung, und das prägt unser Leben, Milieu und all diese Dinge. Und doch müssen wir dahin kommen, dass wir sagen, ich bin schuld. David sagte eines Tages, ich habe gesündigt. Abkehr. Er sagte, ich verderbe hier im Hunger. Er erkannte seine Lage nüchtern und wollte weg vom Schweinetrog. Er wollte sich abkehren von diesem Leben. Er sah, wo das hinführt, dass da nur noch am Ende das totale Zerbrechen kommen konnte. Du verdirbst im Hunger, wenn Jesus weiter vor der Tür deines Lebens steht und du ihn nicht einlässt. Er will hinein. Es gibt nur einen Platz, der ihm wirklich gebührt, und das ist der Thronsessel unseres Herzens, die Kommandozentrale. Umkehr. Dieser verlorene Sohn sagte, ich will mich aufmachen. Das war ein Willensentschluss. Nicht nur ein guter Vorsatz, ein echter Willensentschluss. Ich will mich aufmachen. Wenn dein Leben bisher sinn- und freudelos war, dann fass doch den Entschluss, einen Anfang mit Jesus zu machen. Die Bibel sagt, wen da dürstet und wer da will, der komme und trinke von dem Wasser des Lebens umsonst. Wen da dürste und wer da will. Du musst auch wollen. Und du kannst wollen. Du kannst in deinem Herzen sagen, ich will mich aufmachen. Es kann nicht so weitergehen und es darf nicht so weitergehen in meinem Leben. Heimkehr. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und nun geschieht das Unfassbare. Der Vater nimmt ihn an, wie er ist. Wie er ist. Was wäre das Normale gewesen? Der Vater hätte eigentlich sagen können, ha, jetzt kommst angelaufen, wo's Geld alle ist. Wenn du mein Geld wieder zusammengearbeitet hast, wenn du meinen guten Ruf wiederhergestellt hast, wenn du anständig gewaschen und angezogen bist, dann kannst du mir wieder unter die Augen treten. Das ist die normale menschliche Reaktion. So reagieren leider viele Eltern, wenn ihre Kinder ausgeschert sind, vielleicht im Jugendalter wieder zurückkommen. Dann werden hohe Schwellen aufgerichtet. Wenn, dann. Das ist der menschliche Ansatz. Aber hier lesen wir nichts davon. Hier lesen wir nichts davon. Der Vater hatte Ausschau gehalten. Er hatte sich gesehnt nach der Rückkehr des Sohnes. Er hatte gewartet. Und jetzt, wo der Sohn kommt, da läuft er ihm entgegen. Es steht nur einmal in der Bibel, dass der Vater läuft. Hier spricht Jesus von Gott. Hier steht nur einmal in der Bibel, dass Gott läuft. Er läuft dem Sünder entgegen, der im Begriff ist, umzukehren. Dem läuft Gott entgegen, nicht dem Selbstgerechten. Dem Sünder, der umkehren will. Der Vater läuft und er umarmt ihn und küsst ihn und gibt ihm ein neues Kleid. Das ist ein Bild für ein neues Leben, eine neue Gerechtigkeit, die ihm geschenkt wird. Er war ungerecht, er war unansehnlich und der Vater hat ihn ganz neu eingekleidet. Er gibt ihm das Kleid, das ihn wieder gesellschaftsfähig machte damals. Und so gibt Gott einem Sünder, der umkehrt, ein neues Kleid, das ihn tauglich macht für die Gemeinschaft mit Gott. Das Kleid der Gerechtigkeit Jesu Christi, wie das die Bibel nennt. Er gibt ihm einen Ring. Das war der Ring der Sohnschaft. Er durfte wieder ganz offiziell Sohn sein. Jeder konnte es wieder erkennen. Wo war der Ring? Den hat er versetzt, als das Geld alle war, im Pfandhaus auch noch den Ring hergegeben. Und jetzt kriegt er ihn zurück, den Ring der Sohnschaft. Und er kriegt Schuhe an die Füße. Schuhe, damit er wieder wandeln konnte, damit er so leben konnte, wie es dem Vater entspricht. Das schenkt er ihm. Und dann wird ein Kalb geschlachtet und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und es steht nicht da, dass sie wieder aufhörten. Sie fingen an, aber sie hörten nicht mehr auf, fröhlich zu sein. Das ist echte Lebensfreude. Das ist der Weg zur echten Lebensfreude. Zurück in die Gemeinschaft mit dem Vater. Dort ist die Freude. Vielleicht sagt auch jemand heute Morgen, ja, das ist schön und gut, diese Worte höre ich wohl, aber ich bin zu weit weggelaufen. Mich kann Gott nicht mehr annehmen. Der Vater kann mich nicht mehr gebrauchen. Ich beobachte das immer wieder in der Seelsorge. Erst verführt uns der Teufel zur Sünde. Wir geben ihm den kleinen Finger und dann nimmt er die ganze Hand und zieht uns in den Strudel der Sünde hinein. Und wenn wir da heraus wollen, dann betrügt er uns zum zweiten Mal und sagt, hat keinen Sinn. Du kannst nicht mehr zurück zu Gott. Du bist zu schlecht. Dich kann Gott nicht annehmen. Ich hörte die Geschichte von einem verlorenen Sohn, der kam auch total vom Weg ab, bis er am Ende im Gefängnis saß und eine Haftstrafe zu verbüßen hatte. Der Vater zu Hause in einer hohen Stellung. Und da neigte sich die Haftstrafe dem Ende entgegen und der Sohn schrieb einen Brief an den Vater, an die Eltern. Ich werde an dem und dem Tag entlassen und ich komme mit dem Zug und die Bahnstrecke ging am Grundstück der Eltern vorbei. Und dann schrieb er, wenn ich euch noch unter die Augen treten darf, dann hängt in dem Baum, der grad an der Bahnstrecke steht, ein weißes Taschentuch. Dann weiß ich, dass ich noch kommen darf. Und dann kam der Tag der Entlassung. Dem Sohn war sehr mulmig zumute, als er im Zug saß. Und als der Zug sich dem Grundstück näherte, konnte er fast nicht hinschauen, ob dort das Taschentuch zu sehen sein würde. Und als er rausschaute, traute er seinen Augen nicht. Der Baum war über und über mit weißen Bettlaken vollgehängt, dass er es ja nicht übersehen sollte, wie sehr die Eltern auf ihn warten, dass er es ja nicht übersehen sollte, dass er zurückkommen darf. Weißt du, dieses Bild spricht von dem Kreuz von Golgatha, wo Gott über und über alles voll mit weißen Bettlaken gehängt hat, dass es ja niemand übersehen möchte, wie sehr Gott sich sehnt nach der Rückkehr des verlorenen Sohnes und der verlorenen Tochter. Gott hat alles getan. Er hat seinen einzigen geliebten Sohn dort hinnageln lassen zwischen Himmel und Erde, damit wir zurückkommen können. Es ist keiner zu weit weg. Es ist aber auch keiner, der nicht umkehren muss. Wir dürfen kommen. Der Baum, nein, das Kreuz von Golgatha zeigt uns, wie sehr der Vater auf uns wartet. Lassen Sie mich noch ein paar Sätze zum Schluss sagen, wie ein Leben der Freude aussieht bei denen, die zurückgekehrt sind, die wirklich in die Gemeinschaft mit Gott gekommen sind, die ihre Sünden bekannt haben und Jesus Christus als ihren Erretter angenommen haben. Ein Leben der Freude. Stanley Jones hat gesagt, ein Christ besitzt auf einem Quadratzentimeter mehr Freude als andere auf einem Quadratkilometer. Warum? Warum können Christen Freude haben? Echte Freude. Christen dürfen sich freuen an ihrer Bibel, wie wir es vorhin in dem Anspiel gesehen haben, dürfen sich freuen an ihrer Bibel. Weil das die Bibel das Wort Gottes ist und wenn sie darin lesen, sie die Stimme ihres Vaters hören, die Stimme des guten Hirten und sie dürfen sagen, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Christen dürfen sich freuen am Gebet. Es ist das Gespräch der Liebe mit ihrem Herrn. Paulus sagt, ich tue mein Gebet mit Freuden. Man kann mit dem Vater sprechen. Das ist Freude. Christen dürfen sich freuen am Dienst für den Herrn. Ein Christ dient aus Liebe und als Dank für Golgatha. Ein solcher Dienst bringt Freude ins Herz zurück, weil er nicht für die Vergänglichkeit getan wird, sondern für den Herrn. Und Christen haben Freude an der Geborgenheit ihres Lebens. Sie wissen sich aufgehoben bei Jesus, selbst wenn es in einen Operationssaal hineingeht, selbst wenn es an ein Grab geht, an den Grabesrand. Sie wissen sich aufgehoben in jeder Situation ihres Lebens, sogar in Verfolgung bei den Christen in den Ländern, wo Verfolgung herrscht. Dann dürfen sie sagen, in dir ist Freude, in allem Leide. Christen haben Freude an Jesus. Die Freude am Herrn ist ihre Stärke. Und sie haben Freude im Herrn, weil sie ganz in Jesus sind und in der Gemeinschaft mit Gott. Und sie haben Freude auf den Herrn, weil sie wissen, er wird wiederkommen und alles gut machen. Und eines Tages werden Christen die Freude beim Herrn erleben. Und da wird es dieses Wort sich erfüllen und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und sie hörten nie mehr auf. Freude beim Herrn. Das ist der Kern des Christenlebens, eine Beziehung der Liebe und der Freude. Hermann Betzel hat einmal gesagt, Christentum ist Freudentum. Christentum ist Freudentum. Es ist Freude im Heiligen Geist. Ein letzter Satz noch. Kennt dann ein Christ keine Traurigkeit mehr? Oh doch. Das wäre ein falsches Bild, wenn wir das so zeichnen würden. Nur noch Friede, Freude, Eierkuchen, nur noch Halleluja, das wäre ein falsches Bild, das würde der Wirklichkeit nicht widersprechen. Der Apostel Paulus schreibt in seinem zweiten Brief, von dem er viel Persönliches preisgibt, auch die Leiden, die er durchlitten hat, da schreibt er, als die Traurigen, aber doch allezeit fröhlich. Wie meint er das? Damit wollte er sagen, dass wir Christen, wenn wir bei Jesus sind, auch durch Traurigkeiten gehen wie alle anderen Menschen auf dieser Erde. Wir werden traurig, wenn wir Angehörige verlieren. Wir werden traurig, wenn Menschen nicht den Weg gehen des Lebens, sondern ihr Leben geht kaputt. Wir haben viele Dinge, über die wir traurig sind, über den Zustand dieser Welt. Als die Traurigen, aber doch allezeit fröhlich, das soll heißen, dass eine Grundfreude da ist. Eine ganz tiefe Freude, die aus der Gemeinschaft mit Jesus kommt, die doch der tragende Grund ist und die doch letztlich alles durchstrahlt und überstrahlt und die aus dieser Zeit in die Ewigkeit einmünden wird. Als die Traurigen, aber doch allezeit fröhlich. Wollen wir über dem, was wir gehört haben, nachdenken, ob wir schon zu dieser echten Lebensfreude gekommen sind oder ob sich unsere Freude noch in irgendeinem oberflächlichen Bereich abspielt. Dann dürfen wir kommen zu Jesus, ob wir nun dem jüngeren oder dem älteren Sohn gleichen, kommen zu ihm und durch ihn zum Vater zurück. Dort wird die echte Lebensfreude gefunden. Wir wollen einen Augenblick still werden, jeder auf seinem Platz. Wir können sitzen bleiben jetzt und ich möchte Sie ermuntern, in Ihrem Herzen ein Gebet zu sprechen, auch wenn Sie vielleicht schon lange nicht mehr so gebetet haben. Beten Sie zu Gott, sagen Sie ihm, was Sie jetzt bewegt im Herzen. Nehmen Sie das Gespräch auf mit ihm, er hört jedes Gebet, was aufrichtig an ihn gerichtet wird. Wollen wir einen Augenblick ganz still sein? Ich schließe dann diese Stille mit Gebet.